StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke herzlich willkommen zur letzten Ausgabe von StudiDW. 6 Jahre lang haben wir hier Sendungen rund um Studium und Ausbildung produziert und dabei jede Menge Spaß, aber auch hin und wieder ganz schön Stress gehabt. Denn es gab hier Themen, die sich zu echten Dauerbrennern entwickelt haben. 2 Beispiele sind die Studentenproteste. Und die Affären um gefälschte Doktorarbeiten.
Die Universität Bayreuth erkennt Herrn zu Guttenberg den verliehenen Doktortitel ab.
Einen kleinen Rückblick gibt's deshalb am Ende dieser Sendung. Doch jetzt laden wir erstmal zu einem Treffen mit dem Freedom Express ein. Das ist ein besonderes Projekt, bei dem Geschichtsstudent Thomas Sanchez mehr über die friedliche Revolution im Herbst 1989 erfahren hat.
Das war was also interessant für mich, dass ich mit diesem Freedom Express mit Menschen aus dieser Region bestimmte Orte, die wichtig 89 waren, besuchen konnte und mich mit den Leitern dieser Revolution treffen konnte, auch persönlich.
Der Student aus Costa Rica war einer von insgesamt 20 Studierenden, die sich auf die Spuren der friedlichen Revolutionen begeben haben. Gereist sind sie durch osteuropäische Länder und Städte, in denen vor 25 Jahren für Freiheit und Demokratie demonstriert wurde. Lydia Heller hat die Studenten für uns auf der letzten Station ihrer Reise in Berlin getroffen.
Wir starten am Alexanderplatz, im Herzen des ehemaligen Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR.
Berlin im Schnelldurchlauf, Stadtbesichtigung parat. Im Anschluss ein Podiumsgespräch über Erinnerungskultur und eine Diskussion mit der deutschen Kulturstaatsministerin. Danach kann Hanna Rabaska kaum mehr die Augen offen halten. 2 Wochen lang war sie jetzt unterwegs, zusammen mit Studenten aus 10 verschiedenen Ländern, auf der Suche nach den Spuren der friedlichen Revolutionen von 1989. Berlin ist die letzte Station. Mit Revolutionen, sagt die 28-jährige Fotografin aus Kiew, ist es wohl ein bisschen wie mit dem Verliebtsein.
Erst ist es wie ein Rausch, danach macht sich Ernüchterung breit. Aber dann sollte man kurz innehalten und verstehen, Wandel ist kein Wunder, es ist Arbeit, ein Prozess.
Was wissen junge Leute 25 Jahre später über die Herbstrevolutionen in den Ländern des ehemaligen Ostblocks? Welchen Einfluss haben sie auf ihre Lebensrealität? Um Antworten auf solche Fragen zu finden, hat das Europäische Netzwerk für Erinnerung und Solidarität den Freedom Express organisiert. An Bord angehende Webdesigner, Fotografen, Filmemacher und Journalisten wie Ronald Wendorf von der Universität Freiburg.
Wir sind von Danzig nach Warschau gefahren. Von Warschau ging es nach Timisoara, von Timisoara nach Budapest. Aus Budapest sind wir nach Bratislava gekommen und über Prag jetzt nach Berlin.
Überall haben die Studenten Akteure des Herbstes 89 getroffen. Schriftsteller, Musiker und Politiker. Sie besuchten ehemalige Grenzübergänge und Gefängnisse. Verhandelten in Workshops als Oppositionelle über Forderungen nach bürgerlichen Grundrechten.
Wir waren ohne Gnade. Die mussten einiges absolvieren, aber auch eigene Sachen tun. Die schrieben einen Blog, die machten einen Film.
Sagt Rafael Rogulski, Initiator des Freedom Express.
Es ging darum, dass man diese Leute, so schöpferische Köpfe, schöpferische Seelen, mit der Geschichte konfrontiert. Den mitteleuropäischen Ländern und dass man denen zu spüren gibt, dass unsere Identität, auch die Identität der sogenannten westlichen Europäer, auf derselben Basis gebaut wurde.
Reibungslos ging das nicht. Bei einem Treffen mit Regierungsvertretern in Ungarn, erzählt Hanna, sei eine heftige Debatte unter anderem über den Wert von Pressefreiheit entbrannt. Dass es dort in einem EU-Land Zensur gäbe und dass sich in Europa offenbar niemand wirklich darüber aufregt, das empört die junge Ukrainerin noch Tage später. Anna Rubi aus Ungarn wiederum erzählt, an diesem Tag habe sie gemerkt, dass man Geschichte aufarbeiten muss, dass man ihr nicht davonlaufen kann.
Es heißt so oft, die jungen Leute würden nicht handeln. Aber wir, die Generation der 80er Jahre in Osteuropa, sind ohne Gesellschaftsmodell aufgewachsen. Das alte Modell war diskreditiert. Und jetzt erwartet jeder von uns, dass wir ein neues Gesellschaftsmodell aufbauen. Und das braucht eben Zeit. Aber wir machen uns Gedanken, ganz sicher. Gerade in Ungarn sind es die jungen Leute, die an die Öffentlichkeit gehen, die beginnen, eine Zivilgesellschaft zu bilden.
Vor allem die tägliche Arbeit am gemeinsamen Block hat die Freedom Express-Besatzung letztlich zusammengeschweißt. Der Wunsch, sich uneingeschränkt ausdrücken zu können, in aller Vielfalt, ist offenbar oft der Beginn von Freiheit. Das hätte sich in vielen Gesprächen mit Künstlern und Intellektuellen gezeigt, die in ihren Ländern die Herbstrevolutionen mitgetragen haben.
Die meisten Künstler, denen ging es gar nicht so sehr darum, politisch zu sein, sondern sie wollten einfach nur als Künstler wirken. Die hatten halt die größte Sehnsucht nach Freiheit und ihnen gelang es dann eben, die Leute mitzuziehen.
Und jetzt, nach der Reise, würden die Teilnehmer ziemlich deutlich spüren, wie sehr sie bereits in Freiheit leben. Aber?
Dass auf jeden Fall durch den Freedom Express alle Teilnehmer in die Situation kommen, dass sie sich fragen, was sie selbst für Freiheit tun können und nach Momenten suchen, in denen sie stark auftreten können für Freiheit.
Und diese Momente gibt es nach wie vor, sagt Ronald Wendorf. Der Kampf gegen Überwachung und für den Schutz der Privatsphäre zum Beispiel wäre so ein Thema. Bevor wieder jemand anderes bestimmt, was gedacht werden soll.
Wer Menschen aus anderen Ländern und Kulturen verstehen möchte, der sollte offen und neugierig sein. Das gilt nicht nur für die Teilnehmer des Freedom Express, sondern erst recht für alle, die ein ganzes Jahr ins Ausland gehen. Das ist im Rahmen eines Studiums möglich, aber auch als freiwilliger Helfer in Bildungs- und Umweltprojekten oder im Radio. Zum Beispiel bei einem Partnersender der Deutschen Welle. Kulturweit, der internationale Freiwilligendienst der deutschen UNESCO-Kommission und des Auswärtigen Amtes, vermittelt junge Leute in solch spannende Projekte in Schwellen- und Entwicklungsländer. Der Dienst hat gerade sein 5-jähriges Bestehen gefeiert und Philipp Banse stellt ihn vor.
Ich war mit 2 anderen die ersten männlichen Freiwilligen an einer Mädchenschule, ja, in einem arabisch geprägten Raum.
Sagt Philipp Wellmer, heute 27 Jahre alt. Er gründet in München gerade eine Kommunikationsagentur. Vor 5 Jahren wollte er dem Wehrdienst entkommen und bewarb sich bei Kulturweit. Den damals 22-Jährigen schickte der Freiwilligendienst für 1 Jahr nach Ost-Jerusalem an eine palästinensische Mädchenschule.
Von Seiten der Eltern und der Lehrer war das am Anfang sehr, sehr komisch, weil wir sehr beäugt wurden. Und wir waren dann erstmal eine Sensation. Am Anfang war schon sehr viel Aufmerksamkeit für uns. Und das war ein bisschen schwierig, weil man von einer Traube Mädchen umringt war auf dem Pausenhof, ja, und gleichzeitig sich dachte, oh, was denken jetzt hier die Lehrer darüber? Und man wusste nicht so genau, wie man jetzt eigentlich mit der Situation umgeht.
Doch nach einigen Wochen hatte er das raus.
Wir haben sehr viel Programm gemacht neben dem alltäglichen Schulablauf. Also wir haben Sport-AGs gemacht, wir haben eine Schulband gegründet, einen Schulchor, haben dann auch ein größeres Projekt gemacht, mit dem wir unseren Schülerinnen durch die Westbank gefahren sind und Konzerte in Flüchtlingslagern gespielt haben. Und wenn mal ein Lehrer ausgefallen ist, dann haben wir auch tatsächlich mal eine Deutschklasse übernommen.
Knapp 2000 Freiwillige wurden bisher 1 Jahr ins Ausland vermittelt, vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländer sowie nach Osteuropa, sagt die Leiterin des Programms Anna Feigl.
Wir haben viele Einsatzstellen in Schulen, in denen Deutsch unterrichtet wird. Das sind so Assistenztätigkeiten, die gemacht werden. Dann gibt es Einsatzstellen im Goethe-Institut, in der Programmarbeit oder da auch im Sprachunterricht. Deutsche Welle hat ein paar Einsatzstellen, wo man im Radio zum Beispiel arbeiten kann. Deutscher Akademischer Austauschdienst, da macht man ziemlich viel Öffentlichkeitsarbeit. Schwerpunkt ist ja Kultur und vor allem die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik und alles, was dazugehört.
Bezahlt wird der Freiwilligendienst vom deutschen Außenministerium 3,5 bis 4 Millionen Euro pro Jahr. Bewerben können sich alle zwischen 18 und 26 Jahren, die eine Ausbildung oder ein Abitur haben. Ein deutscher Pass ist nicht erforderlich. Es gibt rund 400 Plätze pro Jahr, aber knapp 4000 Bewerber, sagt die Kulturweitleiterin.
Dennoch merken wir, wenn sich jemand bei einer Bewerbung Mühe macht. Und einige Bewerbungen sind einfach nicht mit viel Mühe, sondern Copy and Paste gemacht. Und von daher lohnt es sich auf jeden Fall, sich zu bewerben, wenn man uns als den richtigen Freiwilligendienst empfindet.
Das ist ein tolles Programm, was einen von Anfang bis Ende unterstützt. Und gleichzeitig, ne, lernt man unheimlich viel über sich selbst. Also es hat mich schon sehr, sehr verändert, würde ich sagen.
Vera Wirz ist heute 26 Jahre und macht einen Master in historischer Urbanistik. Mit Kulturweit war sie 1 Jahr am Goethe-Institut in Johannesburg, hat dort Öffentlichkeitsarbeit gemacht für das Kulturprogramm und und viel über Social Media Marketing gelernt. Mit der Aufwandsentschädigung und dem Kindergeld kommen Freiwillige auf rund 500 Euro im Monat und müssen davon noch die Unterkunft bezahlen. Vera Wirz hat daher noch 100 Euro aus eigener Tasche draufgelegt, aber es hat sich gelohnt.
Ziemlich konkret tatsächlich. Also ich habe dadurch eigentlich meine Masterwahl getroffen. Also das Gefühl von, wie bewege ich mich in der Stadt, was macht das mit mir, wo kann ich lang gehen, wo nicht, wie ist urbaner Raum besetzt. Also das hat mich ganz stark in die Richtung der Urbanistik gelenkt.
Ich würde es jedem empfehlen, auf jeden Fall.
Sagt Philipp Wellmer, der in der palästinensischen Mädchenschule war.
Ich bin immer noch dabei, also arbeite noch bei Seminaren bei Kulturwald und es ist ein Teil meines Lebens geworden. Es ist ein großartiges Programm.
An spannenden Projekten im Ausland arbeiten auch viele Professoren. Einige von ihnen haben wir hier bereits vorgestellt. Jetzt geht es um Christa Bienstein. Sie leitet das Institut für Pflegewissenschaften der privaten Universität Witten-Herdecke und berät andere Länder und Hochschulen, wenn es um die Pflege älterer Menschen geht. Die Pflegewissenschaft ist übrigens ein relativ neues Fach und deshalb habe ich Christa Bienstein gefragt, was man überhaupt darunter versteht.
Also die Pflegewissenschaft ist sehr wichtig im Zusammenhang gerade auch mit der Medizin und auch sicherlich mit anderen sozialwissenschaftlichen Fächern. Während die Mediziner zum Beispiel die Ursache einer Krankheit erforschen und eine Therapie festlegen, beschäftigt sich die Pflegewissenschaft damit, wie verarbeiten Menschen eine Erkrankung, wie können sie mit einer Erkrankung leben, wie können sie ihren Alltag gestalten und wie kann man da als Pflegende unterstützend Hilfestellung geben.
Pflege ist in Deutschland ja eines der ganz großen Themen, weil unsere Gesellschaft immer älter wird. Aber Sie sind damit auch international unterwegs, nämlich in China. Ja. Warum ausgerechnet dort?
Also wir haben in den letzten Jahren um 50% im Grunde alte Menschen haben dort zugenommen. Die jungen Menschen haben drastisch abgenommen durch die Ein-Kind-Politik. Und nun haben sie ganz viele Familien, wo es nur ein Kind gibt, aber zwei alte Menschen oder sogar drei, vier alte Menschen, die versorgt werden müssen. Und es sind diese Menschen nicht immer am gleichen Ort, sondern einer wohnt in Shanghai und die nächsten sind ganz woanders, sodass auch weite Strecken zu überbrücken sind. Aber es gibt keine Infrastruktur der häuslichen Versorgung.
Was heißt das denn dann eigentlich konkret für die alten Menschen, die da isoliert in ihren Wohnungen leben und im Grunde überhaupt nicht versorgt oder gepflegt werden? Sterben die dann einfach?
Wir haben vor allen Dingen Menschen finden können, die in ihren Wohnungen lebten, sehr alleine lebten und die versorgt wurden durch junge Frauen, die vom Lande kamen, sogenannte Wanderarbeiterinnen. Diese Frauen leben dann rund um die Uhr, also 24 Stunden bei einem solchen Menschen und kochen für diese Menschen, halten den Haushalt sauber, gehen einkaufen und versorgen ihn, haben aber selber keine Kenntnisse, wie man mit offenen Wunden umgeht, wie man zum Beispiel mit Diabetes umgeht, wie Insulin gespritzt werden muss und solche Dinge.
Nun haben wir in Deutschland eine sehr lange Tradition der Pflege, sowohl in den Krankenhäusern als auch in Altersheimen. Das heißt, bei uns sind die Menschen größtenteils doch in irgendeiner Form auch professionell versorgt. Gibt es das denn da gar nicht in China?
Nein, in China gibt es die professionelle pflegerische Versorgung im Krankenhaus. Da haben die Kolleginnen und Kollegen alle einen Bachelor- oder Masterabschluss. Die Ausbildung bzw. das Studium ist allerdings sehr medizinorientiert. Für die Pflege dort sind entweder Familienangehörige verpflichtet oder wiederum ungelernte Helfer. In den alten Einrichtungen, die wir besucht haben, mit denen wir jetzt auch zusammenarbeiten im Projekt, gibt es im Grunde keine professionell Pflegenden.
Und Sie haben ja nun Konzepte für die Versorgung älterer Menschen auch zu Hause entwickelt, gemeinsam mit Ihren Studierenden, in die künftig aber auch dann chinesische Studenten eingebunden werden sollen. Wie stellen Sie sich das vor?
Also wir haben ein niederschwelliges Konzept erarbeitet, bezogen auf die Versorgung alter Menschen und haben als allererstes eine große Konferenz durchgeführt in Shanghai, an der unterschiedlichste Personen teilgenommen haben. Das waren aber durch die Bank keine Pflegenden, sondern ganz unterschiedlicher Couleur, meistens aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich. Diese Personen wiederum haben sich auf den Weg gemacht, um in ihren Einrichtungen und in ihrer Umgebung Personen zu identifizieren, die als Trainer qualifiziert werden sollten, für eine spätere Weitergabe von Wissen an diese jungen Wanderarbeiterinnen. Und das hat in der Form zum ersten Mal jetzt stattgefunden in Shanghai. Über 3 Wochen wurden 25 Personen spezifisch qualifiziert. 5 davon werden uns jetzt im Oktober hier an der Universität besuchen. Und wir werden mit ihnen Exkursionen in verschiedene Einrichtungen der Altenpflege durchführen, damit sie sehen können, wie die Versorgung stationär und ambulant in Deutschland funktioniert, weil sich die Personen, die aus China kommen, eine ambulante Versorgung, wie wir sie hier in Deutschland haben, überhaupt nicht vorstellen können.
In unserer Reihe über Professoren, die für das Ausland arbeiten, hat Christa Bienstein von der Uni Wittenherdecke über ihre Pflegekonzepte für China berichtet. Danke für das Gespräch. Altenpfleger gehört in Deutschland nicht gerade zu den beliebtesten Ausbildungsberufen, insbesondere nicht für junge Männer. Die stehen mehr auf Autos. Klingt wie ein Klischee, ist es aber nicht, wenn man auf die Hitliste der männlichen Ausbildungsberufe blickt. Die führt nämlich der Kfz-Mechatroniker an. Ein Job, der anspruchsvoller ist, als man denken könnte.
Jetzt schauen wir halt die Bremsscheiben an, ob die eine Kante haben. Und dann nackeln wir am Reifen. Da merken wir, ob die Spur in Ordnung ist, weil da sind Gelenke drin.
Den Reifenwechsel macht Simon Liegel inzwischen mit links. Auch einen Auspuff schweißen oder neue Ersatzteile drehen, das kann der Auszubildende einer bayerischen Autowerkstatt bei München fast im Schlaf. Doch wer Kfz-Mechatroniker werden will wie Simon, muss heutzutage nicht nur die Mechanik, sondern auch die anspruchsvolle Elektronik eines Autos beherrschen. 3,5 Jahre dauert die Ausbildung, zu der in Deutschland auch der regelmäßige Besuch der Berufsschule gehört. Hier lernt der 20-jährige Azubi die theoretischen Grundlagen.
Zum Beispiel, wie das Getriebe funktioniert. Da zeichnen wir ein Getriebe, wie das mit dem Gangwechsel funktioniert und wie die Motorkühlung funktioniert durch die Kühlflüssigkeit.
Simon ist einer von insgesamt 6 Auszubildenden der Werkstatt Gramsamer in Neufinsing, einem modernen Autohaus mit Tankstelle und Verkaufsgebäude. Seit 3 Jahren geht er hier in die Lehre. Derzeit verdient er 750 Euro im Monat. Nach seiner Gesellenprüfung will sich Simon unbedingt weiter fortbilden und Meister werden, wie Werkstattleiter Alexander Brichtzi. Der beugt sich gerade über einen Bootsmotor. Er lässt ihn hochtourig laufen, sodass die Abgase in dichten Schwaden durch die Werkstatt ziehen.
Da kommt richtig Dreck raus und das riecht man dann auch. Aber das gefällt, also ein richtiger Mechaniker, der hat ja sozusagen Benzin im Blut und der mag das.
Während hinten in der Werkstatt der Motor qualmt, sitzt vorn im Büro der Inhaber des Autohauses Manfred Gramsamer. Nachwuchsprobleme hat er nicht, denn noch immer gehört der Beruf des Kfz-Mechatronikers zu den Traumberufen junger Männer in Deutschland. Fast 20.000 junge Leute entscheiden sich jedes Jahr für diese Ausbildung. Manfred Gramsamer könnte seine Lehrlinge also unter den besten Schülern auswählen. Doch ihm sind andere Dinge wichtiger.
Wert lege ich auf Pünktlichkeit, Genauigkeit, Höflichkeit, auf persönlichen Einsatz. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, dass also der Auszubildende sich einsetzt und selber aus sich was machen will.
Genommen wird nur, wer vorher ein Praktikum im Betrieb absolviert und dabei beweist, dass er den Beruf des Kfz-Mechatronikers wirklich lernen möchte. Der 29-jährige Wilde Siena aus der Dominikanischen Republik konnte Gramsamer genau davon überzeugen. Er kam vor 2 Jahren praktisch ohne Deutschkenntnisse in das bayerische Autohaus.
Beim Will war es so, dass der eben zu mir gekommen ist und hat gesagt, er will eine Schraube werden. Also er hat gemeint, ein Schrauber, wie man so schön sagt. Also man sagt ja, ein Schrauber ist es. Er war einfach so nett und so willig und so positiv gewesen, dass ich gesagt habe, das probieren wir mit ihm, auch wenn die deutsche Sprache vielleicht nicht ganz so grundlegend war.
Je nachdem, wie weit sich die Azubis nach ihrer Lehre fortbilden, Prüfungen bestehen und weiter spezialisieren, etwa auf Lastwagen, Motorräder oder Bordelektronik, könnten sie später richtig Geld verdienen, meint Gramsamer, bis zu 5.000 Euro im Monat. Fleiß, Pünktlichkeit und Freundlichkeit sind allerdings die Voraussetzung.
Benzin im Blut. Gerhard Brack hat in unserer Reihe über Ausbildungsberufe in Deutschland den Kfz-Mechatroniker vorgestellt. Reihen, praktische Tipps für Studienanfänger, Reportagen aus dem Studentenleben oder aus bilateralen Projekten haben wir hier reichlich gehabt. Denn mit StudiDW sollte vor 6 Jahren ein Magazin für Studierende im Ausland entstehen, die an einem Studium oder einer Ausbildung in Deutschland interessiert sind. Gabi Reucher fasst zusammen, welche Themen dabei im Fokus standen.
Angefangen hatte alles am 30. März 2008. Da ging die erste StudiDW-Folge auf Sendung. Und das klang so.
Deutsche Welle. StudiDW.
Das neue Magazin rund ums Studieren und Forschen in Deutschland mit Gabi Reucher. Eins der wichtigsten Themen der ersten Sendungen, die Bologna-Reform. Bachelor- und Masterabschlüsse sollte es einheitlich in ganz Europa geben. Edelgard Bullmann, ehemals Bildungsministerin.
Europa sollte also nicht nur Wirtschaftsraum, nicht nur Arbeitsmarkt, nicht nur eine politische Einheit sein, sondern eben auch eine kulturelle, eine soziale und eine starke wissenschaftliche Einheit bilden.
Doch die deutschen Universitäten taten sich schwer. Schließlich musste eine enorme Strukturreform bewältigt werden, die viele Kritiker auf den Plan rief. Einer von ihnen ist Wolfgang Lieb, der damals als NRW-Staatssekretär den Prozess begeistert vorangetrieben hatte.
Die bildungspolitische Seite des Bologna-Prozesses ist an die Wand gedrängt worden zugunsten der wirtschaftspolitischen Flanke. Und dadurch sind die Hochschulen sehr stark in den Griff ökonomischen Denkens geraten.
Auch die Studienbedingungen haben sich durch die Bologna-Reform geändert. Lehrstoff wurde komprimiert, Stundenpläne fast lückenlos gefüllt, damit junge Leute mit dem Bachelor schnell auf den Arbeitsmarkt kamen. 2009 gab es große Studentenproteste in Deutschland, die sich gegen schlecht ausgestattete Universitäten, katastrophale Studienbedingungen und gegen die Studiengebühren in vielen Bundesländern richteten. StudiDW war dabei.
Die Studiengebühren sind sozial selektiv und gehören einfach abgeschafft. Damit werden jede Menge Leute am Studium gehindert und deswegen müssen die weg.
Mittlerweile sind die Studiengebühren in fast allen Bundesländern wieder abgeschafft worden. Deutschland will schließlich zu den führenden Bildungsnationen gehören und braucht kluge Köpfe, auch aus dem Ausland, die sich durchaus mit einem kostenfreien Studium locken lassen. Gerade in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern fehlen Fachkräfte. Besonders Frauen wollen die Unis da ins Boot holen, zum Beispiel mit reinen Frauenstudiengängen. Bei der Russin Genia Gerasimova ist das gelungen.
Ich habe mich dann dazu entschieden, den Studiengang Informatik zu wählen. Ich kenne mich halt mit Computern ganz gut aus und dann noch unter Frauen, da fühle ich mich halt auf jeden Fall sehr wohl.
Viele Modelle und Projekte, die ausländischen Studierenden in Deutschland unter die Arme greifen, haben wir in StudiDW vorgestellt. Immer wieder ein Problem für alle Studierenden, die Wohnungssuche. 2012 machte das Studentenwerk in einer großen Kampagne auf die Wohnungsnot aufmerksam. Doppelte Abiturjahrgänge, die durch eine Verkürzung der Schulzeit an die Unis strömten, verstärkten das Problem. Auch die Hörsäle der Universitäten platzten aus allen Nähten, etwa in Köln. Studentenvertreter Patrick Schnepper.
Wir haben zurzeit einen Hyperandrang an Studierenden an die Hochschule durch die doppelten Abiturjahrgänge. Derzeit ist es so, dass sich die Studierenden einfach an allen möglichen Hochschulen bewerben müssen, um irgendwie die Chance zu haben, einen Studienplatz zu bekommen.
Viele Studierende, das ist ja eigentlich von der Politik so gewollt. Aber noch wichtiger sind die hochqualifizierten Kräfte, die man werben und ausbilden will. 2006 benannte das Bundesbildungsministerium die ersten Elite-Universitäten. Mittlerweile sind es 11 an der Zahl. Deutschlands älteste Universität Heidelberg gehört von Anfang an dazu. Rektor Bernhard Eitel freut's.
Wir wollen in der globalen Welt, auf dem globalen Wissenschaftsmarkt, in der globalisierten Wissenschaftslandschaft wollen wir mit an der Spitze marschieren.
Internationalisierung heißt auch interdisziplinär und global agieren. In unseren Reihen haben wir Uni-Partnerschaften und bilaterale Projekte vorgestellt und immer wieder Studierenden und Professoren bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Hier und da kritisch, denn auch in der Bildung gab es so manchen Skandal. Etwa die Plagiatsaffäre, bei der es um abgeschriebene Passagen in Doktorarbeiten ging, die nicht als Zitate erkennbar waren. Nicht nur Verteidigungsminister Gutenberg musste seinen Hut nehmen, auch Bildungsministerin Annette Schavan stolperte über ihre Doktorarbeit und musste 2013 zurücktreten, obwohl sie sich zu Unrecht beschuldigt sah.
Ich habe in meiner Dissertation weder abgeschrieben noch getäuscht. Die Vorwürfe, das habe ich in den vergangenen Wochen und Monaten mehrfach gesagt, treffen mich tief.
Seit 2012 hat StudiDW auch Ausbildungsthemen mit ins Programm genommen. Denn gerade das duale Ausbildungssystem, das Praxis und Schulbesuch verbindet, findet im Ausland immer mehr Nachahmer. Hierzulande werden die Grenzen durchlässiger. Wer als Handwerker den Meister hat, kann danach noch studieren, auch ohne Abitur. Und wer das Studium nicht schafft, den fangen Industrie und Handwerk in vielen Berufssparten gerne auf, auch wenn die Bewerber dann schon etwas älter sind. All diese Themen werden zwar nicht mehr als Podcast produziert, aber sie finden bei der Deutschen Welle weiterhin statt. Und zwar auf den Seiten www.dw.de/bildung und www.dw.de/studieren.
Und auf diesen Seiten bleibt auch das Archiv unserer Sendungen. Wer also das ein oder andere Thema noch einmal gerne nachhören möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Mir bleibt jetzt nur noch, allen an StudiDW Beteiligten herzlichen Dank zu sagen. Gabi Reucher als Ressortverantwortliche, Svenja Üing als Moderatorin und Hanne Börs-Franzen als Aufnahmeleiterin. Ich bin Sabine Damaschke. Tschüss und bye bye.